Irgendwie dachte ich, da kommt noch eine Strophe. Hätte auch gut, dass wir aufgestanden sind. Das war ein schönes Lied. Ja, in 14 Tagen feiern wir Ostern. Die Feiertage liegen bald vor uns. Im Kirchenjahr ist das heute der Sonntag Judika. Herr, schaffe mir Recht. Eine Bitte des Psalmisten in Psalm 43. Ich fühle mich unrecht behandelt, Gott. Das kannst du nicht zulassen. Schaffe mir Recht. Und diese Bitte wird übertragen auf den heutigen Sonntag als Thema der Passion Jesu, Jesu Verurteilung, sein Leiden als Frage von Recht und Gerechtigkeit. Und da führt uns der heutige Predigttext mitten hinein. Einige wissen das vielleicht, die Predigttexte der evangelischen Kirchen wurden verändert. Es gibt manchmal Predigttexte, die hat man noch nie so gehört und noch nie gepredigt. Mit dem Text geht es mir auch so. Also wenn euch der nicht so bekannt vorkommt, das teilen wir miteinander. Jetzt nicht mehr, aber. Ich lese uns aus dem Johannesevangelium, Kapitel 18, ab Vers 38 nach der Basisbibel. Vom Palast des Kaiaphas brachte man nun Jesus zum Palast des Gouverneurs, dem sogenannten Prätorium. Es war früh am Morgen, die Leute gingen nicht ins Prätorium hinein. Die Leute, das sind hier die Repräsentanten der jüdischen Gerichtsbarkeit, 70 Personen, der Hohe Rat, dazu ihr Gefolge, und die wollen also nicht in den Palast des Herodes, des Kaiaphas hinein. Warum eigentlich nicht, wird erklärt. Um nicht gegen die Reinheitsvorschriften zu verstoßen. Sie wollten ja bald darauf am Passamahl teilnehmen. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte, welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Mann? Sie antworteten, wenn er kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn nicht zu dir gebracht. Pilatus entgegnete ihnen, nehmt ihr ihn doch und verurteilt ihn nach eurem eigenen Gesetz. Da sagten die Vertreter der jüdischen Behörden, wir dürfen aber niemanden hinrichten. So ging das Wort in Erfüllung, mit dem Jesus vorausgesagt hatte, welchen Tod er sterben musste. Pilatus ging wieder ins Prätorium hinein. Er ließ Jesus rufen und fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortete, fragst du das von dir aus oder haben das andere über mich gesagt? Pilatus erwiderte, bin ich etwa ein Jude? Dein eigenes Volk und die führenden Priester haben dich zu mir gebracht. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Königreich liegt nicht in dieser Welt. Wenn mein Königreich in dieser Welt liegen würde, hätten meine Leute für mich gekämpft. Dann wäre ich jetzt nicht in den Händen der jüdischen Behörden. Nein, mein Königreich liegt nicht in dieser Welt. Pilatus fragte weiter, also bist du doch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Das ist der Grund, warum ich geboren wurde und in diese Welt gekommen bin. Ich soll als Zeuge für die Wahrheit eintreten. Jeder, der selbst von der Wahrheit ergriffen ist, hört auf das, was ich sage. Da fragte Pilatus, Wahrheit, was ist das? Nach diesen Worten ging Pilatus wieder zu den Vertretern der jüdischen Behörde hinaus. Er sagte, ich halte ihn für unschuldig. Es ist aber üblich, dass ich euch zum Passafest einen Gefangenen freigebe. Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freilasse? Da schrien sie, nein, nicht den, sondern Barabbas. Barabbas war ein Verbrecher. Daraufhin ließ Pilatus Jesus abführen und auspeitschen. Die Soldaten flochten eine Krone aus Dornenzweigen und setzten sie ihm auf den Kopf. Sie hängten ihm einen purpurfarbenen Mantel um. Dann stellten sie sich vor ihm hin und riefen, hoch lebe der König der Juden. Dabei schlugen sie ihm ins Gesicht. Pilatus ging noch einmal zu den Leuten hinaus und erklärte ihnen, seht doch, ich lasse ihn zu euch herausbringen. Ihr sollt wissen, dass ich keinen Grund finde, um ihn zu verurteilen. Jesus kam heraus. Er trug die Krone aus Dornenzweigen und den purpurfarbenen Mantel. Pilatus sagte zu den Leuten, seht doch, da ist der Mensch. Soweit der Text, der Abschnitt geht noch weiter, streckt sich über das gesamte Kapitel. Am Ende, nach weiterem Hin und Her, spricht Pilatus das Urteil, offenbar gegen seine eigene Überzeugung, und er befiehlt, Jesus zu kreuzigen. Der eigentlich Leidtragende ist natürlich Jesus, ihm wird Unrecht getan. Er leidet unter Anklage und Schmerzen. Aber so wie das hier erzählt wird, man hat auch mit dem Gouverneur so ein bisschen Mitleid. Pilatus wie zwischen den Stühlen hin und her gerissen. Ja, in der Tat, ein bisschen wichtiger als Rasenmähen ist es schon irgendwie. Und alle sind so kiebig zu ihm, aufmüpfig, spitz. Und jetzt soll er ein Urteil sprechen. Aber was er auch sagt, er wird es niemandem recht machen können. Wenn er Jesus hinrichten lässt, dann, Jesus ist im Volk beliebt. Was hat das für Folgen? Wenn er es nicht tut, dann verärgert er den jüdischen Hohen Rat, auch nicht gut. Und schon ganz äußerlich beschreibt uns Johannes die Zerrissenheit des Pilatus, sein Hin und Her. Das Hohe Gericht kommt zu Pilatus, die Vertreter des Judentums. Sie wollen aber nicht rein. Pilatus ist ja Heide, sie würden sich unrein machen. Wollen sie nicht, also bleiben sie draußen vor der Tür. Pilatus kommt raus zu ihnen. Ach, was wollt ihr denn? Akzeptiert er offenbar, so sind die religiösen Regeln der Juden. Wir wollen Jesus hinrichten. Okay, Pilatus geht wieder rein, befragt Jesus, verhört ihn, kommt wieder raus, sagt, der ist unschuldig. Nein, auf keinen Fall, lass lieber Barabbas frei. Pilatus geht wieder rein, gibt Befehl zur Folterung. Dann geht er wieder raus und geht vor den Juden, zu den Juden vor dem Palast. Und wenn man den Text noch weiterliest, geht es immer noch weiter hin und her. Der geht immer wieder rein und raus. Hin und her. Geradezu ein Spielball, wie ein Fähnchen im Wind. Eine eigentlich ziemlich jämmerliche Gestalt, die jetzt hier das Urteil sprechen soll. Kaum vorstellbar bei allem, was man vor dem historischen Pontius Pilatus weiß. Der nämlich, und das sind die Fakten, konnte sich über 10 Jahre als Gouverneur dieser Provinz halten, die als eine der schwierigsten, der unruhigsten im ganzen Römischen Reich galt. Und das schafft nur einer mit ganz besonderem Durchhaltevermögen. Und tatsächlich, die Chronisten berichten davon, Pilatus galt nicht gerade als zimperlich. Also zu viel Vorsicht und Feingefühl kann man dem Mann nicht vorwerfen. Im Gegenteil, der Grund dafür, dass er dann nach 10 Jahren doch irgendwann als Gouverneur abgesetzt wird, ist, weil er es irgendwann übertrieben hat mit seiner Brutalität und wohl auch seinem Ego-Trip. Er hat zu viel Blutvergießen zu verantworten. Das ist gut aufgeschrieben, gut überliefert. Der Kaiser meint, er ist nicht länger tragbar. Die gut dokumentierte Anklage reicht von Bereicherung am jüdischen Tempelschatz, Bau einer Wasserleitung auf Staatskosten hin zu seinem Palast. Das war wohl besonders schlimm. Außerdem so Sachen wie Bestechung, Raub, wiederholte Hinrichtungen ohne juristisches Verfahren, Ausübung extrem leidvoller Grausamkeit. Also diese Sensibilität, die Unsicherheit, die Johannes und die anderen Evangelisten meinen, an Pilatus wahrnehmen zu können, man kriegt das nur schwer zusammen mit dem Bild, das die Geschichtsschreiber von ihm zeichnen. Und doch ist da was. Ein Ereignis, das Pilatus verunsichert und verändert haben könnte. Sein großer Förderer, nämlich Sejanus, Kommandeur der kaiserlichen Garde, einflussreich und ganz nah dran am Kaiser, dieser Sejanus fällt in Ungnade. Man weiß gar nicht genau, was dahinter steckt, aber er wird Ende des Jahres 31 in Rom hingerichtet. Der Mann also, der Pilatus ins Amt gehievt hat, dem er alles verdankt, kurz vor Jesu Kreuzigung wird der Mentor des Gouverneurs vom Kaiser hingerichtet. Gut möglich, dass es eine gewisse Nachdenklichkeit bei Pilatus bewirkt hat. Man kann es nicht genau sagen, aber durchaus plausibel, dass Pilatus jetzt noch mal genau hinhört und hinsieht und keinen Fehler machen will, nicht gerade jetzt für Unruhe sorgen, besser alles tun, was die öffentliche Ordnung wahrt. Und dazu gehört, dass er natürlich nicht das ganze Jahr in Jerusalem residiert. Seine Provinz reicht von südlichen Syrien bis zum nördlichen Ägypten. Aber wenn die großen Pilgerfeste sind, die Israeliten aus dem ganzen Volk zusammenkommen, um in der Hauptstadt Passa zu feiern, wenn sich die Einwohnerschaft mal eben verzehnfacht und Schlägereien an der Tagesordnung sind, vielleicht auch Revolten in der Luft liegen, dann ist es schon ganz gut, wenn der Gouverneur auch da ist. Dann ist man besser vor Ort, und das war nicht unüblich, mit einem schlagkräftigen Heer und sorgt persönlich für Ruhe und Ordnung. So, nach diesen Einleitung möchte ich mit euch gerne auf die Unsicherheit des Pilatus schauen, auf diese Ambivalenz, die Johannes uns ja aus gutem Grund so zeigt. Was steckt da drin? Was hat uns das zu sagen? Johannes lenkt offenbar gezielt unseren Blick auf diese Zerrissenheit, auf dieses Hin und Her von einem, der sonst nicht so unsicher ist. Was steckt da drin für uns? Drei Gedanken, drei Themen, wo Pilatus hin und her schwankt. Ein erstes Spannungsfeld zwischen Politik und Religion. Bist du der König der Juden? Bist du der König der Juden? Fragt Pilatus den Angeklagten. Und wie kommt er eigentlich dazu, so zu fragen? Weil der Text gibt für diese Frage keinen Anlass. Im Gegenteil. Als Pilatus wissen will, was werft ihr diesem Mann vor, da kriegt er die Antwort, na, wenn wir keine Anklage hätten, wenn das kein Verbrecher wäre, dann hätten wir uns ja wohl kaum auf den weiten Weg gemacht. Wir haben uns schon was dabei gedacht. Aber ein paar Informationen wird er denn doch bekommen haben. Man kann es auch dem Kapitel insgesamt entnehmen, was so ungefähr die Anklage ausmacht. Dieser Typ hat einen unfassbaren Selbstanspruch. Der stellt sich dar als den wahren Repräsentant des Volkes. Und er stört doch die öffentliche Ordnung, oder nicht? Wenn sich einer als wahren Chef über Israel gebärdet, dann hat das doch die römische Besatzungsmacht nicht einfach kalt zu lassen. Also fragt Pilatus, wie siehst du denn dich selbst? Bist du der König der Juden? Jesus verneint. Wenn ich ein König wäre, dann hätte man mich nicht einfach verhaften können. Könige haben ein Heer, so wie du. Da hätten die Leute zu den Waffen gegriffen, mich verteidigt. Aber du siehst, ich bin ohne Widerstand hier. Also greift diese Anklage ja wohl zu kurz. Und doch sagt Jesus, ganz falsch ist das nicht. Ich regiere schon, nur anders. Ich habe meine Macht nicht wie ein irdischer König ausgeübt bisher. Es hat mich keiner auf den Thron gesetzt und ich habe auch nicht vor, mich hochzuputschen. Keine Sorge, meine Autorität ist anders. Mein Königreich ist göttlicher Natur. Pilatus ist ein bisschen verwirrt, aber er hört heraus, der beansprucht nicht den Thron des Herodes. Keine Bedrohung der öffentlichen Ordnung, keine Amtsanmaßung. Dann ist er hier eigentlich verkehrt bei mir. Dann ist das ein religiöses Ding. Dann sollen das schön die Juden untereinander regeln. Die jüdische Abordnung lässt das aber nicht gelten. Von wegen rein religiös, nein, der Typ untergräbt mit seiner Lehre die Autorität Röms. Der beansprucht göttliche Autorität, der sieht sich beauftragt von einem, der noch höher ist als der Kaiser. Was meinst du wohl, ob dem Kaiser das gefallen wird, Pilatus, wenn wir dem verraten, dass du hier einen israelischen König duldest, einen zweiten? Dieser Unterton wird im Laufe des Kapitels immer noch deutlicher, die drohen mit dem Kaiser. Pilatus tut sich schwer. Ist die Sache mit Jesus jetzt politisch oder rein religiös? Gute Frage. Könnte auch unsere Frage sein. Die Baptisten sagen immerhin, der Staat muss seinen Aufgaben nachkommen und die Kirche ihren. Der Staat darf die Kirche nicht bevormunden. Die Kirche hat unabhängig zu bleiben. Aber die Frage bleibt heiß umstritten und angefochten. In Zeiten wie im Dritten Reich hat man das ganz besonders gemerkt, wie verhält man sich zum Staat. Aber auch für uns, für unser Christsein, für unsere Predigt eine spannende Frage. Und ich weiß, manchen ist es viel zu politisch bei uns und anderen zu wenig. Ja, wie ist es denn nun eigentlich? Unser Text zeigt nach meiner Meinung zweierlei. Zum einen, Jesus' Nachfolge kann nie apolitisch sein. Der mit der Anklage König der Juden über sich hingerichtete, der ist nicht ein reiner Lehrer der Innerlichkeit gewesen. Der hat nicht nur im stillen Kämmerlein freundliche Geschichten über den lieben Gott erzählt. Der ist nicht zu gebrauchen als Anführer einer rein privaten Frömmigkeit. Er ist eine Gefahr für die Mächtigen. Er verkündet neue Werte, Maßstäbe einer göttlichen Königsherrschaft. Irritierend und verunsichernd für die, die sich als die eigentlichen Könige fühlen. Denn Jesus weiß sich von einer höheren Autorität beauftragt. Er kuscht nicht. Er ist nicht ängstlich vor Pilatus, vor dem Hohen Rat, auch nicht vor dem Kaiser. Sein Auftraggeber ist mächtiger. Und Jesus wird in einem politischen Prozess zum Tod verurteilt. Apolitisch, rein privat, ohne Folgen für die Gesellschaft kann Glaube nicht sein, weil es um den Christus geht, den Gesalbten, den König auf dem Thron der Wahrheit. Gleichzeitig, du kannst aus Jesus nicht einen weltlichen Herrscher machen. Er hat sich nicht als Vertreter einer politischen Klasse verstanden. Nein, ein König hat ein Heer. Das habe ich nicht. Den König schützt und verteidigt man, das ist bei mir anders. Könige verschaffen sich Recht und Respekt mit ihren Insignien, ihrem Thron, ihrem Geld, ihrem Territorium. All das fehlt mir. Aber nicht, weil ich unpolitisch wäre, weil ich keine Meinung hätte zu den Fragen des Alltags, sondern weil der König der Könige mich gesandt hat. Der, der alle Maßstäbe sprengt, der, der alles übersieht und alles überragt. Nicht apolitisch, überpolitisch. Nicht gleichgültig dem Alltag der Menschen gegenüber, sondern ihn bestimmend, ihn überragend. Glaube an Jesus, Nachfolge hat immer Folgen für das Miteinander. Glaube ist in dem Sinne immer politisch. Jesus-Leute, die werden nicht schweigen, wenn Unrecht geschieht. Die melden sich zu Wort, die machen sich die Finger schmutzig, die lehnen sich aus dem Fenster, die kuschen nicht, jedenfalls nicht, wenn sie Jesus ähnlich sein wollen. Aber sie versprechen sich auch nicht das letzte Heil aus der Politik. Sie halten nicht das, was man sieht, für das Letzte und Höchste. Sie verrennen sich nicht im Klein-Klein. Sie richten sich aus auf den Herrn aller Herren. Dein ist das Reich. Und damit meinen sie nicht eine bestimmte politische Richtung oder eine Person. Damit ist Gott gemeint. Er hat das letzte Wort. Ein zweites Spannungsfeld, etwas kürzer, hin und her gerissen zwischen Ablehnung und Neugier. Was ist Wahrheit? Nochmal der Abschnitt aus dem Text dazu. Jesus sagt, du sagst es, ich bin ein König. Das ist der Grund, warum ich geboren wurde und in diese Welt gekommen bin. Ich soll als Zeuge für die Wahrheit eintreten. Jeder, der selbst von der Wahrheit ergriffen ist, hört auf das, was ich sage. Da fragte Pilatus ihn, Wahrheit, was ist das? Die Frage, die Pilatus stellt, die ist so gut, so wichtig. Was ist Wahrheit? Denn beim Kampf um die Wahrheit hat es schon viele Opfer gegeben. Und täglich werden es mehr. Und da kann Pilatus nun wirklich keiner was vormachen. Hey Jesus, du redest da von Wahrheit. Du meinst, die ist auf deiner Seite. Wenn du wüsstest, wie viele Vertreter der Wahrheit ich schon habe krepieren sehen. Wenn du wüsstest, wie viele, die meinten, sie sind im Recht, sie stehen auf der richtigen Seite, wie viel davon jämmerlich zugrunde ging. Wahrheit. Ich repräsentiere Rom, die stärkste Macht der Welt. Macht, Einfluss, Geld, das ist ein Faktor. Das ist real. Wahrheit, richtig, falsch. Mit einem Fingerschnips kann ich entscheiden, was wahr ist und was falsch. Wer Recht hat und wer Unrecht. Da kann keiner gegen an. Was faselst du von Wahrheit? Also ich denke, das schwingt da mit. Pilatus lehnt diesen Wahrheitsanspruch ab. Und gleichzeitig, Jesus hat es offenbar ein bisschen anders gemeint. Nicht im Sinne von, ich habe Recht und du hast Unrecht, so wird ja oft argumentiert. Auch in religiösen Fragen. Wer hat die wahre Religion? Wer hat die besten Argumente? Wer hat Recht? Mohammed oder Jesus? Die Juden oder die Christen? Aber auf dieser Ebene liegt nicht das, was Jesus hier sagt. Ich bin Zeuge für die Wahrheit. Ich will, dass ihr von der Wahrheit ergriffen werdet. Wenn Jesus von Wahrheit redet, dann ist das nicht im Sinne von richtig und falsch, sondern da geht es um ein Erfasstwerden, um eine Wirklichkeit, um die Begegnung mit einer Person. Gott ist die Wahrheit und in sein Wirkfeld geraten. Darum geht's. Was ist Wahrheit? Liebe Gemeinde, ist das wahr, was ich sage? Ist das wahr, was in der Bibel steht? Ist es wahr, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Messias, der Christus der Welt, in dem das Heil liegt für uns alle? Ist das wahr? Das ist doch die Frage. Und ich bin ganz sicher, an dieser Stelle sind manche hier im Raum hin und her gerissen. Die Frage, was ist Wahrheit, ist richtig gut. Jesus scheint nämlich die Wahrheit anders zu verstehen, als sein Richter es hören will. Es geht darum, also ihm nicht darum, hast du jetzt Recht oder haben deine Ankläger Recht. Jesus sagt, ich bin von der Wahrheit ergriffen. Ich bin Zeuge der Wahrheit, die in mir ist. Wir wissen an anderer Stelle, Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Wer sich auf mich beruft, mit dem, was ich tue und sage, lebt, der erfährt Freiheit und Leben, der erfährt Gottes Wirklichkeit. Wir sagen umgangssprachlich so, du bist ein wahrer Freund. Und damit sagen wir nicht, alle anderen sind Lügner. Wir sagen nicht, du weißt es besser. Wir sagen, in der Begegnung mit dir erfahre ich Freundschaft, wie sie wirklich gemeint ist. Ein bisschen philosophisch vielleicht. Was ist die Wahrheit einer Blume? Einer Narzisse, wie wir sie jetzt eingepflanzt haben, ein paar tausend Mal und jetzt blühen sie. Was ist die Wahrheit von so einer Knolle? Oder was soll ich sagen? Zwiebel, glaube ich, soll ich sagen. Okay, aber was ist die Wahrheit davon, von so einem braunen, hässlichen Ding? Dass es aufblüht, dass die Potenz, eine schöne Blume zu werden, darin steckt. Diese Zwiebel wird zur Osterglocke. Das ist ihre Wahrheit. Sie soll aus sich herauskommen, aufblühen. Jesus sagt, ich bin gepackt von Gottes Wirklichkeit. Ich bezeuge den, der in mir wirkt. Hört darauf, lasst ihn auf euch wirken, in euch wirken, dann erfahrt ihr Gottes Wahrheit, dann erfahrt ihr ihn als wahres Gegenüber. Da steht schon das Abendmahl bereit. Wir werden es gleich miteinander feiern. Ist das wahr? Brot als der Leib Jesu? Ein bisschen Saft als der neue Bund Gottes mit uns? Ist das wahr? Liegt das auf dem Tisch? Nehmt und esst. Erfahrt Gottes Wirklichkeit. Erfahrt ihn, wie er wirklich ist und in Wahrheit ist. Und löst euch von dem, was nicht Gott ist. Zwischen Ablehnung und Neugier. Pilatus fragt nach. Ein letztes. Zwischen schwerer Schuld und gutem Willen. Ich finde keine Schuld an ihm, seht der Mensch. Pilatus kann sich nicht durchsetzen. Ich finde keine Schuld an ihm, aber sie lassen ihm das nicht durchgehen. Und so lässt er Jesus foltern. Auspeitschen, das klingt so fast ein bisschen verniedlichend. In so eine Peitsche sind Knochen und Bleistücke eingeflochten. Damit wird dann wiederholt auf die nackte Haut des Verurteilten eingeschlagen, manchmal bis zur Erschöpfung der Folterknechte. Viele Gefangene überleben diese Behandlung nicht. Aber es scheint, Pilatus verspricht sich etwas davon. Er stellt Jesus vor sie hin, geschwächt, blutend, eben noch für alle zum Gespött gemacht. Das wird doch ihr Herz erweichen. Seht euch diesen Menschen an. Ist es jetzt nicht genug? So sollen wir das offenbar hören. Er hat veranlasst, Jesus zu foltern, aber offenbar mit dem Ziel, vielleicht genügt ihnen das. Eine Lektion. Jetzt ist er fürs Leben gezeichnet. Die Hiebe haben ihn überall getroffen, auch im Gesicht. Der kann jetzt nicht mehr strahlend lächeln, nie wieder. Dieser Tag ist ihm buchstäblich ins Gesicht geschrieben. Jetzt ist er doch keiner mehr, der Unheil anrichten kann. Jetzt ist es doch vielleicht genug. Menschlich. Allzu menschlich, dieser Gottkönig. Schwere Schuld hat Pilatus auf sich geladen. Aber doch war da offenbar guter Wille. Er wird uns gezeigt in seiner Ambivalenz, nicht schwarz-weiß. Ich war in der letzten Woche im Gefängnis, im Frauenknast in Vechta. Wir hatten eine Tagung als Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen da zum Thema Religionsfreiheit. Und wir haben uns auch mit Unfreiheit beschäftigt. Die Seelsorgerin und eine Langzeitverurteilte haben uns erzählt. Von Recht und Unrecht, von Strafe und Sühne. 80-90% der Frauen im Knast haben selbst schwere Gewalterfahrungen erlebt. 80-90% der Frauen sind schwer abhängig von irgendwelchen Stoffen. Die Quote derer, die nach der Freilassung wieder rückfällig wird, ist hoch. Vermutlich auch so um die 80-90%. Eine Therapie im Gefängnis ist nicht vorgesehen. Vorbereitung auf den Alltag da draußen, Stückwerk. Und so sagte man uns, wir sind noch ein gutes Gefängnis. Man sieht uns als Vorbild. Verantwortliche aus allen Bundesländern kommen zu uns, um zu lernen. Auf dem Rückweg sprach mich ein Kollege an. Er sagte, das sei doch nun wirklich empörend gewesen, dass da über zu kleine Zellen, über zu wenig Taschengeld, zu wenig Zukunftschancen geredet worden wäre. Warum hätte man nicht mehr von Schuld gesprochen? Schließlich seien die doch alle da aus gutem Grund. Die haben doch ihre Strafe verdient. Und ich merkte, ich muss jetzt weg. Ich kann den Mann gerade nicht ertragen. Denn mir ging es anders. Womit habe ich es verdient, dass ich nicht auf diese Bahn geraten bin, von der man so schwer wieder runterkommt? Dass ich nicht zu den Misshandelten gehöre? dass es mir so gut geht und ich gehen kann, wohin ich will, während diese Frauen nur einmal am Tag auf den Gefängnishof dürfen für eine Stunde. Und der große Hof ist gesperrt seit 2,5 Jahren, der kleine ist sehr klein. Und wenn es regnet, dann regnet es. Und wenn Besucher gerade da sind, dann fällt auch da diese Stunde aus. Womit habe ich das verdient? Was tue ich eigentlich, um Menschen wie diesen Frauen beizustehen, Würde zu geben? Wie schnell urteile ich, will nicht hinsehen, mache mich mitschuldig? Zurück zu Pilatus. Er, und das ist klar, lädt schwere Schuld auf sich. Alles andere als ein Unschuldslamm. Das Unschuldslamm steht da vor ihm. Und wir können auf Pilatus mit Fingern zeigen. Wie konnte der nur? Wir können auf die Juden mit Fingern zeigen. Wie kann das sein, dass die immer noch nicht genug haben? Selbst der hartgesottene Pilatus wird weich, die religiösen Fanatiker nicht. Wir können auf Menschen in Fechter mit Fingern zeigen oder auf Sitznachbarn hier in unserem Raum. Wir können aber auch auf Jesus sehen, den unschuldig Leidenden. Seht, welch ein Mensch. Seht, was ist das für einer? Echtes Menschsein. Da ist der Keim aufgegangen. In dem entfaltet sich Gottes Wahrheit. Das ist der wahre König, dem wir nachfolgen sollen. Amen.